Wie weit ist das denn schon etabliert, genau diese Technik, dass es Busverbindungen gibt, die ganz ohne eben einen Busfahrer oder Fahrerin auskommen?
Wir sind heute in einer Situation, wo wir durchaus, ich will mal sagen, diese Showcases, also Demonstratoren haben, die heute jedoch einer virtuellen Linie folgen. Das heißt, einer Strecke, die die Fahrzeuge sehr gut kennen, die sie sehr häufig bei verschiedenen Bedingungen abgefahren sind und sich von der Technik her jetzt nur rückversichern, dass sie über das Positionieren, über das Global Positioning System auch auf der Strecke noch sind und dann mit aktuell etwa 10, 12 km/h dahin fahren und immer noch einen Sicherheitsfahrer an Bord haben. Wir haben jetzt ja gerade in Mainz die Emma auch eröffnet als neue Strecke. Das heißt, wir sind noch in einem ganz, ganz großen Lernfeld und bei weitem nicht so weit, dass wir von wirklichem autonomen Fahren sprechen können. Ich würde hier eher von einem automatisierten Fahren sprechen, aber das ist eine Zwischenstufe. Es legt ja keiner den Schalter um und sagt, ab morgen ist der ÖPNV komplett autonom, ohne Fahrer und wir können unsere Kinder und selbst in diese Fahrzeuge einsteigen und von A nach B gebracht werden.
Für manche klingt ja so das autonome Fahren so ein bisschen nach auch der Wunderlösung für Verkehrsprobleme in Deutschland, gerade wenn es um die Abdeckung geht, auch im ländlichen Raum. Wie kann denn autonomes Fahren da insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr verbessern, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube nicht an diese Wunderlösung, um das vielleicht auch gleich zu sagen, gar nicht mal aus technologisch-technischer Sicht, sondern auch aus der Investition heraus, aus der Fläche heraus, die uns ja immer noch Herausforderungen stellt. Und das, wenn man mal ganz ehrlich ist, der große Mehrwert eines autonomen Fahrzeugs ist, dass der Fahrer wegfällt, der heute im ÖPNV etwa 60% der Kosten ausmacht. Und wir finden auch keine Fahrer mehr, um das auch gleich zu sagen. Also wir machen nicht alle Busfahrer arbeitslos, sondern es gibt immer weniger Menschen, die sich für diesen Beruf interessieren. Und wenn man sieht, dass die Anschaffungskosten für ein solches Fahrzeug etwa bei 13% Abschreibung per anno liegen, dann ist das eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, die uns dann erlauben würde, auch in ganz anderen, wir sagen dann Gefäßgrößen, also in ganz anderen Volumen, wenn wir nicht mehr so viel Passagiere pro Fahrer, wie nur irgendwie geht, transportieren wollen, haben. Und damit wird natürlich auch eine Fläche wieder interessanter, mit kleinen Gefäßen in die Fläche zu gehen, die man dann durchaus wieder bündelt mit einer elektronischen Deichsel zum Beispiel, das ist dann der Begriff des Platoonings, um als Konvoi dann vielleicht in ein Ballungszentrum hineinzufahren.
Und wo landet dann sozusagen der Mensch in der ganzen Rechnung des autonomen Fahrens? Also wie kontrollierbar ist genau dieses autonome Fahren, etwa diese Strecken, die dann befahren werden?
Wir haben, wie ich sagte, beim Bus und beim ÖPNV schon den großen Vorteil, dass wir Linie fahren. Dass wir also wissen, wo es lang geht und wie man wiederkehrend auf dieser Linie, auf dieser Strecke fahren und damit ein hohes Maß an Sicherheit auch zum Befahren haben. Und deshalb glaube ich, dass der ÖPNV zum einen absolut prädestiniert ist für das automatisierte Fahren, dass man ihn auch als Ersten in diesem Segment sieht. Ich sagte Wirtschaftlichkeit, aber eben auch Praktikabilität eine Rolle spielt. Und die Schwelle Mensch in eine Gondel zu steigen, ich vergleiche das häufig auch mit einer Skigondel, da ist ja auch niemand drin und wir vertrauen, dass an dem Seil das funktioniert. Das ist ein etwas herbeigezogener Vergleich, aber so ähnlich müssen wir uns das schon vorstellen. Da ist eine Gondel, die holt mich ab, ich steige ein und werde auf einer Strecke, die vordefiniert ist, von A nach B gebracht. Und da wir A und B kennen und die Strecke dazwischen kennen, sind wir auch der Meinung, dass wir das als Erstes automatisieren können.
Aber nun befindet sich auf dem Weg von Gondeln, die nun an einem Seil geführt werden, höchstens mal so ein paar Baumspitzen oder dass Vögel nun diesen Weg kreuzen. Im Verkehr sieht das noch ganz anders aus. Also gerade so in Innenstädten herrscht da ja viel Chaos. Radfahrer und Radfahrerinnen sind unterwegs, Fußgänger, Fußgängerinnen. Viel, was sozusagen die Strecke unerwartet blockieren kann, was ein Hindernis darstellt, was Gefahr darstellt. allein schon für jene, die aus Versehen auf diese Strecke dann geraten. Das heißt, da gibt es ja auch Sicherheitsaspekte und sicherlich auch Bedenken von jenen, die dann eben die Nutzenden werden sollen von dem autonomen Fahren. Wie kann man denn darauf reagieren, wenn dann beispielsweise auf so eine Strecke dann auf einmal ein Fahrradfahrer kurz vorher stürzt und eigentlich eine Notbremsung notwendig wäre oder aber im Bus vielleicht selber etwas passiert, woraufhin so ja ein Fahrer reagieren kann, schnell bremst, die Türen aufmacht, damit sozusagen auch innerhalb des Busses wieder irgendwie die Menschen raus können und sicher sind?
Ja, alle Punkte, die Sie ansprechen, sind valide. Alle Punkte sind richtig. Und deshalb bin ich jetzt auch keiner, der sagt, das ist die Zukunft, die wir im nächsten Jahr haben werden. Sondern ich bin auch jemand, der sagt, die Anwendungen werden erstmal über gesicherte Bereiche kommen. Wir werden autonomes Fahren auf Betriebshöfen haben, in Depots haben, in Quartieren, wie wir das auch nennen, also in abgeschlossenen Bereichen, wo wir keinen Mischverkehr haben. Wir werden dieses autonome Fahren auf sogenannten Linien des Bus Transit haben, wie wir in einigen Städten also Spuren für Busse schon haben, für den ÖPNV. Da haben wir selbst gezeigt, 2016 in Amsterdam, wie man autonom fahren kann. Und die Herausforderungen, die Sie nennen, die sind absolut valide, jetzt weniger aus dem Sicherheitsaspekt, weil die Reaktionszeit durch die vielen verschiedenen, von der Technologie her verschiedenen Sensoren eines solchen Fahrzeugs, die sind mitunter besser und verlässlicher als die eines realen Fahrers. Aber ein solches Fahrzeug ist auch sehr leicht aufzuhalten durch eine Plastiktüte, die vielleicht als Betonklotz interpretiert wird, durch Kinder, die sich einen Spaß daraus machen, dieses Fahrzeug anzuhalten, weil Sicherheit der höchste Aspekt ist und das Fahrzeug dann vielleicht nur im Schritttempo durch eine Stadt kommt. So ist der urbane Bereich mit all den Eventualitäten, die es da gibt, für mich gerade das spannendste Thema. Und es ist wirklich die Frage, ob wir im Mischverkehr da überhaupt vorwärts kommen. Wir erleben das gerade in Sitten, in Sion oder wie ich sagte in Mainz. Der Sicherheitsfahrer, das ist eigentlich gar kein Sicherheitsfahrer, sondern das ist jemand, der auf dem Fahrzeug mitfährt, um genau diese Eventualitäten, dass mal ein Fahrrad in die Fahrbahn ragt, dass eine Mülltonne auf der Fahrbahn ist, dass ein nicht interpretierbares Objekt den Bus zum Anhalten zwingt. Das sind alles Themen, die uns da noch vor große Herausforderungen stellen und wo ich auch nicht sage, das ist alles final lösbar. Vielleicht ist es am Ende so, dass wir wirklich Bus Rapid Transit haben, dass wir wirklich Flächen haben, die eben keine Mischverkehre mehr zulassen. Und ich war beruflich auch viel in Indien oder in anderen Regionen. Da kann ich es mir ganz ehrlich überhaupt nicht vorstellen, dass man da autonom vorwärtskommt.
Und nun sind Sie ja auch Wissenschaftler eben am Karlsruher Institut für Technologie und bringen da sicherlich auch ein starkes technologisches Interesse mit für die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens. Dann sind allerdings auch Aspekte, die zu diskutieren sind bei diesem Thema, nämlich was das sozusagen mit der Arbeitswelt macht. Sie sagen, es gibt gerade ein Problem, überhaupt Menschen zu interessieren für den Beruf, Busfahren zu können, zu wollen. Da ist natürlich die Frage, ob dann Automatisierung sozusagen der Weg ist, weiterhin für eine Abdeckung im ÖPNV zu sorgen oder aber Arbeitsbedingungen zu verbessern, dass wieder der Beruf interessanter wird. Also das heißt sozusagen, die Diskussion darüber, dass über Automatisierung zunehmend Berufe verschwinden und die Frage dann aufkommt, was aber machen mit jenen, die bislang entweder in dem Beruf waren oder sich dafür interessieren könnten. Sie meinen, also es gibt zum Beispiel dann so eine Stelle, dass jemand mit in diesem autonom fahrenden Bus sitzt und dann eingreifen kann. Das klingt ja dann aber auch eher so, dass man dann weniger Kompetenzen mitbringen muss und vielleicht auch schlechter bezahlt wird, weil man nicht so hoch ausgebildet ist, weil man ja nicht quasi dauerhaft die Verantwortung trägt, dieses Gefährt zu fahren wie ein Bus, sondern dann nur in den Situationen wissen muss, wie man dann eingreift. Das heißt, wo positionieren Sie sich denn in so einer Diskussion, wenn es darum geht, dass über Automatisierung, wie beispielsweise durch das autonome Fahren, nun auch Arbeitsplätze wegfallen und ganze Berufsbilder damit auch?
Das ist auch ein Punkt, dem ich mich als Ingenieur nicht verschließe, obwohl mich natürlich, genau wie Sie sagen, die Technologie mehr reizt als Fragestellungen, die mich aber durchaus bewegen. Und da ich selbst in der Industrie lange in der Branche gearbeitet habe, ist mir das Berufsbild des Busfahrers wirklich sehr lieb. Nun haben wir aber Automatisierung, erstens nicht von heute auf morgen, sondern wir haben schleichende Prozesse. Das heißt, da wird niemand entlassen oder da wird niemand vor die Tür gesetzt oder muss umgeschult werden, jetzt auf Servicekraft oder einen anderen Punkt, sondern schauen Sie mal, wie lange wir da schon drüber reden und wie lange wir noch drüber reden werden und wie viele Busse im Betrieb sind. Und das sind ja Nischen, die da langsam anfangen. Das heißt, es ist ein Prozess, der sich auswächst. Und da bin ich halt auch jemand, der sagt, naja, Automatisierung, der Bus ist nicht das Erste, was automatisiert wurde. Wir haben Produktionsstätten, die automatisiert werden. Wir haben Self-Service in ganz vielen Bereichen, wo früher eine Kraft war. Und wir haben Wandel in der Arbeitswelt. Ja, das ist richtig. Und auf den Wandel muss man sich einstellen. Und als jemand, der an einer Uni ist und junge Menschen auch in Berufsbilder hineinführt, bin ich auch diesem Wandel stets unterlegen und muss mich oder möchte mich auch den neuen Themen öffnen. Und deshalb glaube ich, dass dieses Berufsbild Busfahrer noch lange, lange lebt. Zum einen, weil wir eben noch ganz viele Fahrzeuge haben, auch des Fernkraftfahrers zum Beispiel oder auch des Paketlieferanten oder auch des Müllautofahrers. Aber wenn wir mal in 30 Jahren drauf schauen und wie gesagt, das ist ein schleichender Prozess, wo wir noch gar nicht wissen, wie weitergeht. In 30 Jahren könnte es sein, dass es solche Berufsbilder in der Form nicht mehr gibt. Ja, das ist richtig. Aber es gibt eben auch in den Produktionsstätten einige Berufsbilder nicht mehr oder in anderen Berufssparten, die wir noch vor 30 Jahren kannten. Und dafür wird es neue geben. Da bin ich jetzt emotional nicht so angegriffen, bin aber auch kein Experte für Arbeitswelt.
Das sind dann sozusagen Diskussionen, die man dann weiterreichen muss, wie genau man in der Arbeitswelt darauf reagiert. Ein Thema, was ja auch Gewerkschaften bewegen muss. Ein anderes Thema ist das, was schon auch mit dem autonomen ÖPNV zusammenhängt, und zwar auch etwas, was viel diskutiert wird, nämlich Datenschutz, also wie umgehen mit Daten, die gesammelt werden. Und da habe ich gelesen, dass der autonome ÖPNV auch ja dadurch sicherer werden soll, dass Fahrzeuge miteinander oder untereinander sich verständigen eben. Sie haben das auch schon so anerklärt. Und in Ihrer Zukunftsprognose würden dann die autonomen und halbautonomen Verkehrsmittel öffentlich und privat miteinander kommunizieren, Daten austauschen. Das klingt datenschutzrechtlich zunächst einmal ja, herausfordernd, sage ich mal. Wie wird so etwas einsehbar werden oder wie ja, gehen Sie mit diesem Aspekt um?
Da kann ich zum einen sagen, dass wir gerade in Mitteleuropa, in Deutschland, ja durch die Gesetzgebung den Datenschutz sehr hoch halten. Und das ist genau an dieser Grenze, was darf ich erfassen? Wie muss ich es nach der Erfassung sofort anonymisieren? Dass ich eben keine Nummernschilder, keine personenbezogenen Daten habe, sondern sehr schnell, und die Algorithmen sind heute so angelegt und das wird auch überwacht, in Objekte gehe. Dann gibt es das Objekt Fahrradfahrer, dann gibt es das Objekt LKW, dann gibt es ein Objekt, das hat ein Volumen, das hat Ränder, das hat eine Geschwindigkeit, das hat Parameter, aber es ist eben ein Objekt. Und dass wir eben in den Algorithmen, in den Auswertungen, auch wenn Fahrzeuge miteinander kommunizieren, sehr schnell auf dieser Objektebene sind. Und wenn wir über den ÖPNV sprechen, da passiert ja auch, wenn Sie in einer Straßenbahn heute sitzen, da haben wir überall Kameras installiert. Also das halte ich, wenn wir über Datenschutz reden, für viel kritischer, als wenn ein Radarsystem, wie kann ein Radar zum Beispiel überhaupt spezifische Daten einer Person aufnehmen, als wenn ein Radarsystem oder ein LIDAR oder ein Ultraschallsystem, ich gebe zu, auch Kamerasysteme im Fahrzeug verbaut werden. Und da ist es ja auch höchstes Gebot, jetzt gerade bei der Überwachung von Innenräumen von ÖPNV-Fahrzeugen, hier zu anonymisieren, Ringspeicher zu haben, die wieder gelöscht werden und die Fahrgäste maximal zu zählen oder zu klassifizieren. Und das ist Information, die ich für die Anwendung gegen Vandalismus brauche, für meine Verkehrssituation brauche ich ja keine Information darüber, wie viele Personen in dem Fahrzeug sitzen, wer da drin sitzt. Nummernschilder, das gebe ich zu, da müssen wir aufpassen, dass wir die sehr schnell, dass wir da überhaupt kein Interesse daran haben und dass wir das auch zertifizierten Stellen belegen, dass also nicht nachvollziehbar ist, weil wir einen sehr hohen Datenschutz haben, da kann man drüber streiten, aber er ist so, die Gesetzeslage ist so und da sage ich auch, ich bin jetzt nicht in der Industrie und wir machen ja auch gerade viel Industrie-Bashing an der Stelle, was da für Fehler auch gemacht werden in der Vertraulichkeit. Aber die Gesetzeslage schreibt es vor und wenn hier jemand was anderes macht, dann begeht er einen Gesetzesbruch.
Und wenn wir jetzt nochmal vom Datenschutz ganz konkret auf die Projekte schauen, da wo es nun schon angewendet wird, der autonome ÖPNV. Sie haben vorhin den Kleinbus Emma in Mainz angesprochen, der seit letzter Woche nun getestet wird. Ja. Auch in Berlin und Leipzig denkt man über ähnliche Projekte des autonomen ÖPNVs nach. Und in Bad Birnbach, da setzt die Deutsche Bahn auch einen autonom fahrenden Elektrobus ein. Und Sie haben selber gesagt, also Geschwindigkeit ist eher so 15 Stundenkilometer. Ja. In Bad Birnbach können da in dem Fahrzeug bis zu 6 Passagiere sitzen und die Strecke, die damit zurückgelegt wird, sind dann 700 Meter. Das klingt alles noch nicht nach der unbedingt notwendigen Strecke oder aber auch mit 15 Stundenkilometern, als würde man sich da auch schnell schon von A nach B, und das ist ja für viele auch so das Ziel, eben bewegen können. Wann ist man da Ihrer Meinung nach weiter, oder ja, so ein bisschen einen Ausblick vielleicht nochmal von Ihnen abschließend, was über diese Projekte jetzt so bald hinausgehen könnte?
Also ich kann Ihnen andere Beispiele nennen. Das Projekt, das wir zusammen mit Daimler gemacht haben in Amsterdam, da ist man auf die 80 km/h gegangen. Das war man im ganz normalen Shuttle-Betrieb vom Flughafen Schiphol nach Haarlem in Amsterdam, 19 Kilometer Strecke durch Tunnel etc. Und da haben wir schon nachgewiesen, dass wir in einem normalen Busverkehr mit einem Standard 12 Meter Stadtbus einen solchen Betrieb darstellen können. Ich sprach ja gleich am Anfang unseres Gesprächs an, dass was wir heute mit den Kleinen, mit den 8-Sitzern, mit den 9-Sitzern, 6-Sitzer sprachen Sie jetzt an, auf Promenaden oder auf ausgesuchten Strecken in der Altstadt sehen, das sind Showcases, um das Thema auch an die Bevölkerung heranzubringen. Weil wir sprachen ja jetzt auch weniger über Technik, sondern wir sprachen über Akzeptanz, wir sprachen darüber, wie verhält sich ein Fahrzeug in einer Sicherheitssituation, welche Rolle hat eigentlich ein Sicherheitsfahrer, eine Servicekraft im Fahrzeug. Und das halte ich für extrem wichtig, aber wir brauchen nicht glauben, dass das heute schon vervielfältigbar ist. Die Beispiele hatte ich genannt. Und wenn ich in den Ausblick hineingehe, dann sage ich auch das. Schauen Sie mal den PKW. Da haben wir jetzt einen Parkassistent, da haben wir einen Stauassistent, da haben wir einen Lane Keep Assist, also der uns auf Strecke hält. Da werden wir jetzt einen Überholassistent bekommen, dann gibt es einen Baustellenassistenten, dann gibt es einen Autobahnassistenten. Das heißt, das ist eine Roadmap. Und im ÖPNV, sprach ich an, da werden wir jetzt mal das Depot haben, wo wir automatisieren, wo es keine spielenden Kinder gibt, wo es keine älteren Überraschungsgäste auf der Fahrbahn gibt. Und wir werden dann langsam aus dem Depot rausgehen. Dann wird es den Fahrer am Lenkrad geben und wir werden automatisiert in die Haltestelle hineinfahren. Haltestelle ist ein ganz kritischer Punkt, weil wir da 5 cm Abstand für die Rollatoren, für die Kinderwagen haben wollen, aber gleichzeitig uns dauernd die Reifenwand kaputt machen, weil die Busfahrer sehr häufig den Bordstein lang scheuern und damit ja den Reifen eben zerstören auf Dauer. Das ist die nächste Anwendung. Dann werden wir eine Anwendung haben, dass wir an der Ampel automatisch losfahren, um energetisch sinnvoller zu sein, weil wenn wir dort dem Busfahrer, jetzt nichts gegen die Busfahrer und hoffentlich kriege ich keine Zuschriften, wenn wir aber dieses Beschleunigen dem Fahrer überlassen, ist das nicht immer der energetisch beste Punkt. Das heißt, wenn ich die Chance habe, das Gas dem Fahrer wegzunehmen und sagen, komm, jetzt steuern wir mal nur Längsdynamik nach einem energetischen Optimum, habe ich wieder was gewonnen. Und schrittweise haben wir dann Assistenzsysteme, die vielleicht mal am Ende, und wir sprachen über urbane autonome Mobilität, die dann vielleicht mal darin enden, aber ich glaube nicht an Disruption in dem Zusammenhang, ich glaube an saubere Entwicklungsprozesse, an kontinuierliche Einführen von Fahrerassistenzsystemen. Und die Beispiele habe ich genannt und ich sage auch ganz ehrlich, es ist ein bisschen Glaskugel, sich dann das finale Szenario vorzustellen.